SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Die letzte Nacht war eisig, haben wir heute Morgen gemerkt. Vielleicht mussten Sie ja auch Scheiben kratzen. Gut, wenn man mit der Saarbahn zur Arbeit fährt, könnte man normalerweise denken. Nicht so heute Morgen, denn das Eis hat dafür gesorgt, dass zwischen Riegelsberg Süd und Lebach nichts mehr ging auf der Schiene. Die Oberleitung dort war vereist. Dabei hatten wir doch wesentlich kältere Tage, kann man sich doch jetzt fragen. Und die Saarbahn ist trotzdem gefahren. Wieso ist das gerade heute passiert? Darüber hat sich meine Kollegin Lena Schmidt geschlau gemacht. Ja, Lena, wieso gab es heute in der Früh diese vereisten Oberleitungen und damit die stillstehenden Saarbahnen?
Ja, du musst dir vorstellen, die Saarbahn, die hat in der Nacht Enteisungsmittel aufgetragen. Das wird so ein- bis zweimal die Woche gemacht, sobald die Temperaturen eben unter 3 Grad sinken. Besonders heute war aber, es hat kurz danach unangekündigt und relativ stark geregnet. Mhm. Und der Regen, der hat dann quasi das Enteisungsmittel abgetragen. Also das wurde weggespült im Prinzip. Die Leitungen sind dann gefroren, das heißt Elektronik, Stromversorgung, die haben nicht mehr richtig funktioniert. Und die Saarbahn, die konnte eben nicht mehr fahren. Das war heute Morgen so ab 4 Uhr. Da ist Betriebsbeginn auf der Köllertalstrecke. Das ist der Bereich zwischen Riegelsberg Süd und Lebach, hast du ja eben schon gesagt. Mhm. Und da sind eben viele Streckenabschnitte ziemlich wind- und wetterungeschützt. Und ab 6 Uhr sind dann Busse als Schienenersatzverkehr gefahren. Mit denen lief es laut Saarbahn auch alles glatt. Aber wer eben vorher zur Arbeit musste, der stand dann erstmal da.
Ja, vor allem in der Kälte ist das ja auch unschön. War aber dann wohl eine Verkettung unglücklicher Umstände. Wie will die Saarbahn sowas denn trotzdem in Zukunft verhindern?
Also 100%ig verhindern kann die Saarbahn das nach eigenen Angaben nicht. Im Prinzip ist sie da den Naturgewalten ausgesetzt. Also das Problem sind gar nicht die kalten Temperaturen. Wenn es jetzt minus 10 Grad sind und trocken, dann läuft das mit dem Enteisungsmittel trotzdem reibungslos. Das Problem ist eben die hohe Luftfeuchtigkeit, also Regen oder Nebel, die eben das Enteisungsspray abtragen. Und die Saarbahn, die behält nach eigenen Angaben die Wetterlage im Auge, klar. Aber in dem Fall heute Morgen oder beziehungsweise in der Nacht, da war es eben eine unglückliche Konstellation, weil der Regen war so nicht gemeldet. Und wenn die Leitungen erstmal vereist sind, dann trinkt das Enteisungsmittel nichts mehr. Das wird prophylaktisch aufgetragen.
Und wie geht's jetzt weiter?
Also zum Glück war es heute Vormittag ja relativ sonnig, oder es ist ja zum Glück immer noch sonnig, sodass die Leitungen eben aufgetaut sind. Seit 9 Uhr fahren die Bahnen wieder regulär auf der Köllertalstrecke. Bis 10 Uhr gab es noch parallel Schienenersatzverkehr zur Sicherheit. Aber wer nachher von der Schule, von der Arbeit heim will, der sollte keine Probleme haben. Und heute Nacht in der Betriebspause wird dann nochmal neues Enteisungsmittel aufgetragen, damit dann alles glatt läuft.
Wer heute Morgen dann da an den Haltestellen stand und sich gedacht hat, okay, was ist denn jetzt schon wieder? Der hatte damit auch irgendwie recht, denn die Saarbahn hat ja schon länger Probleme mit eingeschränktem Verkehr, seit November, um genau zu sein. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge?
Genau, also derzeit fährt die Saarbahnlinie S1 weiterhin nach dem ausgedünnten Fahrplan. Das heißt, 90% der Fahrten finden statt. Das bleibt auch im Februar so. Eigentlich wollte die Saarbahn dann zum Regelfahrplan zurück, aber das klappt nicht. Offenbar kommen einige Züge verspätet von der Hauptuntersuchung zurück. Die sind relativ alt und da ist es wohl schwierig, Ersatzteile zu bekommen. Und außerdem sollten schon im Januar neue Saarbahnzüge geliefert werden aus Spanien. Aber du erinnerst dich, da waren ja die Hochwasser und die Werke in Valencia, die wurden eben stark beschädigt oder sogar zum Teil zerstört. Deswegen verzögert sich alles. Und die gute Nachricht ist aber, bis März sollen dann 4 Züge wieder im Saarland sein und dann toi 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 der Saarbahnverkehr wirklich regulär fahren.
Wir werden natürlich weiterhin ein Auge darauf haben. Danke, Lena Schmidtke, für die Infos. Wir haben über das Saarbahnchaos heute Morgen zwischen Riegelsberg Süd und Lebach gesprochen. Dort waren die Oberleitungen vereist, weil das Enteisungsmittel gestern vom Regen weggewaschen worden ist. Im Saarland sind mehr Menschen ohne Job als im Dezember. Das ist relativ normal für den Januar. In Zahlen heißt das knapp 40.000 Saarländerinnen und Saarländer. Gleichzeitig gibt es immer weniger offene Stellen. Wer gut ausgebildet ist, der hat bessere Chancen, einen Job zu finden. Weiterbildung oder ein Studium zum Beispiel zählt auch dazu. Wer sich das nicht leisten kann, kann sich um ein Stipendium vom Staat bewerben. Sarah Sasu hat 2 Saarländer getroffen, die davon profitieren, in ganz unterschiedlichen Bereichen.
Na, noch was Leckeres.
Nicola Schön steht im Cuttergehege und füttert die kleinen Halbaffen mit Rosinen. Aus der Hand. Die junge Frau hat im Zoo Neunkirchen ihre Ausbildung zur Tierpflegerin gemacht und arbeitet seitdem hier. Aber irgendwann hat sie gemerkt, sie möchte sich weiterbilden. Jetzt ist sie im dritten Jahr der Meisterschule für Tierpfleger.
Man muss halt als auch Betrieb gut sich darstellen. Und wenn man qualifizierte Leute hat, ist das Außenbild halt 10-mal besser. Und deswegen habe ich gedacht, warum qualifiziere ich mich denn nicht weiter? Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht und habe dann gesagt, ja, warum denn nicht?
Finanzielle Unterstützung bei der berufsbegleitenden Weiterbildung bekommt sie durch ein sogenanntes Weiterbildungsstipendium.
Ohne Stipendium könnte ich mir das nicht finanziell ermöglichen. Ich meine, ich war ein Jahr nicht mal ausgelernt. Und da war es halt so, dass das finanziell einfach nicht drin gewesen wäre. Also ich wäre hier von ca. 10.000 Euro, die der Meister halt kostet.
Das Stipendium wird von der staatlichen Stiftung Begabtenförderung und berufliche Bildung, kurz SBB, vergeben. Bewerben kann sich, wer unter 25 Jahre alt ist und wer dann angenommen wird, kann sich selbst aussuchen, welche Art der Fortbildung es sein soll. Übernommen werden Kosten für Unterricht, Lernmaterialien und Spesen bis zu insgesamt 9.000 Euro verteilt auf 3 Jahre.
Also tatsächlich die Schulkosten selbst. Bücher werden finanziert, Unterbringungskosten. Also ich muss hier nach Berlin in die Schule. Da habe ich Anreisekosten, habe Übernachtungskosten und das wird alles also dann Stück für Stück von der IHK und dem Stipendium übernommen.
Das Weiterbildungsstipendium, eine richtig gute Sache, findet Nicola schön.
Das ist geschenktes Geld, das man einfach so quasi durch gute Leistungen bekommen kann.
Die Produktionshalle bei Ford in Saarlouis. Hier arbeitet Michael Simon in Vollzeit. Um sich für seine berufliche Zukunft besser aufzustellen, studiert er nun berufsbegleitend Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken.
Ich hatte vorher den Meisterbrief erlangt 2012 und kann mich jetzt durch das Studium natürlich deutlich breiter aufstellen. Und das gibt mir mehr Zuversicht, mehr Sicherheit für den künftigen Arbeitsmarkt.
Beim Aufstiegsstipendium gibt es Förderung unabhängig vom Alter. Andere Dinge spielen eine Rolle.
Zunächst mal muss man eigentlich nur die Bedingung erfüllen, dass man eine Berufsausbildung absolviert hat und 2 Jahre Berufspraxis nachweisen kann. Und dann letztendlich spielen nicht die schulischen Leistungen in der Gymnasium-Realschule eine Rolle, sondern die beruflichen Leistungen. Das ist so der Grundstein zur Bewerbung, zur Möglichkeit der Bewerbung.
So ein Aufstiegsstipendium kann beantragen, wer ein Studium beginnen will oder sogar schon dabei ist, in Vollzeit oder berufsbegleitend. Im Saarland sind das den Angaben nach aktuell etwa 70 Fachkräfte. Wie bei Ford, Michael Simon und sein Kollege Thomas Fahrenholz. Das Stipendium liefert aber nicht nur finanzielle Hilfe, erzählt Thomas Fahrenholz.
Bei dem Stipendium bekommt man auch Unterstützung in verschiedenen Punkten, Seminare, die sie anbieten. Oder wenn es auch Probleme gibt an der Hochschule, unterstützen sie auch. Also sie sind für ganz viele Belange zuständig und auch als Hilfe vor Ort.
Die Stiftung SBB vergibt mehrmals im Jahr Stipendien, sowohl fürs Studium als auch für Weiterbildungen. Bewerben kann man sich online.
Ich glaube, ich mache jetzt auch eine Zusatzausbildung im Zoo. Beruflich Katas streicheln, das klingt doch wirklich nach einem Traumjob. Sarah Sasso über Stipendien für alle Alters- und Berufsgruppen und wie man sie bekommen kann. 5 Jahre ist es schon her, dass Großbritannien offiziell ausgetreten ist aus der Europäischen Union. Und noch immer ist es, sagen wir mal, kompliziert mit dem Handel auch für die Saarunternehmen, sagt die Industrie- und Handelskammer hier bei uns im Saarland. Wo es hakt und warum, darüber spreche ich jetzt mit IHK-Geschäftsführer Oliver Groll. Die Briten sind der drittgrößte Handelspartner für das Saarland. In welchen Bereichen treibt das Saarland denn Handel mit den Briten?
Das ist tatsächlich der momentane Stand. Und weit überwiegend, also um 80%, hat das was mit Autos und mit Autoteilen aus dem Saarland zu tun.
Die dorthin exportiert werden.
Genau so ist es.
Was hat sich denn da direkt nach dem Brexit verändert?
Wenn man jetzt sich einfach nur die Zahlen nüchtern anguckt, dann ist es da tatsächlich rapide bergab gegangen. Wir waren mal deutlich über 2 Milliarden. Dann ging das Brexit-mäßig, also 2020 war 1,1, also hat sich mehr als halbiert das Ganze in ein paar Jahren. Mhm. Aber ehrlicherweise hat das natürlich nicht nur was mit dem Brexit zu tun, sondern eben auch mit der Nachfrage nach den eben genannten Hauptgütern dann, Autos und Autoteile. Die Automobilindustrie hatte ja ihr ab da in der gleichen Zeit auch ihre eigenen Schwierigkeiten.
Hat sich denn in den letzten 5 Jahren wieder das auch ein Stück weit einpendeln können, auch wenn wir jetzt die Krise in der Automobilindustrie oder Branche etwas beiseite lassen?
Das hat es. Die Lieferungen tatsächlich zur Industrie nach Großbritannien für Autos hat sich erholt, hat auch überholt den Wert für fertige Autos. Mhm. Autos haben natürlich auch ihre eigene Modellkonjunktur. Da gibt es irgendwann mal einen Höhepunkt und dann wird es halt weniger, bis der nächste kommt. Also das alles hat sich überlagert. Und nicht zu vergessen, wir hatten ja auch eine Pandemie in der Zeit.
Also alles
zusammen hat sich da relativ fatal ausgewirkt. Pegelt sich aber offensichtlich gerade wieder ein.
Aber was genau war denn da so kompliziert?
Also kompliziert ist natürlich die Abkehr von Binnenmarktsregeln. Also wir handeln de facto mit einem Drittlandsstaat, mit UK jetzt. Und da sind Anerkennungen von Standards, Vereinbarungen über erleichterte Ausfuhren und Einfuhren wurden Schritt für Schritt außer Kraft gesetzt und neu verhandelt. Es gab Unsicherheiten zwischendurch. Und unterm Strich ist jetzt, wo fast alles neu vertraglich geregelt ist, das jetzt zwar eingependelt, aber auf einem höheren Aufwandsniveau für unsere Unternehmen.
Gucken wir mal in die Zukunft. Erwarten Sie da noch, dass diese kleinen Dinge, die da noch ruckeln und nicht so gut funktionieren, sich in Zukunft verbessern?
Das denke ich schon. Es ist ja dann auch im gegenseitigen Interesse, sich nicht zu behindern. Die Importe betreffen ja Güter, die eben UK nicht selber herstellt. Also sie sind darauf angewiesen.
Gucken wir vielleicht nochmal auf die Branche. Sie haben ja gesagt, Automobilindustrie. Wäre es nicht schlau, sich da vielleicht auch noch in anderen Feldern aufzustellen und das Saarland sozusagen unerlässlich zu machen für die Briten?
Ich glaube, dass wenn der Brexit was Gutes hatte, dann eben die Tatsache, dass unsere Unternehmen neben den gewohnten Märkten hier in der Umgebung dann auch mal gesagt haben, da ist ja gerade was los in UK, da machen wir ja noch nicht viel, gucken wir mal hin. Und ich glaube, da ist ein bisschen was in Bewegung gekommen. Witzigerweise exportieren wir Nahrungsmittel nach UK und spreche da insbesondere von Kakaoerzeugnissen und Backwaren, wie das so schön in der Statistik heißt.
Meinen Sie Wagner Pizza und Trumpfschokolade?
Ja, diese Marken sind denkbar und es gibt ja dann auch noch Handelsmarken, die dann in UK ganz anders heißen, aber trotzdem aus unserem schönen Ländchen stammen.
Im Interview war Oliver Groll von der Industrie- und Handelskammer hier im Saarland. 5 Jahre nach dem Brexit sind die Handelsbeziehungen zwischen dem Saarland und den Briten immer noch stellenweise kompliziert, haben wir gerade gehört. Großbritannien ist nach Frankreich und den USA das drittgrößte Exportland, in das wir Waren liefern. Die Saarländerinnen und Saarländer, die gerne in die katholische Kirche oder in die katholischen Kirchen im Saarland gehen, die kennen seine Kunst, wenn auch nicht vielleicht immer seinen Namen. Ernst Alt, 1935 in Saarbrücken geboren, hat für die Kirche hier Altäre, Tabernakel, Taufbecken, Fenster und Portale geschaffen. In diesem Jahr wäre er 90 Jahre alt geworden und das hat die Ludwig-Galerie in Saarlouis zum Anlass genommen, dem Künstler eine Retrospektive zu widmen. Barbara Grech war für uns schon dort.
Er hat in kein Raster gepasst, dieser Ernst Alt, weder künstlerisch noch in seinem Privatleben. Sehr katholisch geprägt, homosexuell, ein begnadeter Zeichner und Künstler, ohne jemals eine Kunstakademie besucht zu haben. Seine sakralen Werke findet man in vielen Kirchen hier im Saarland, so Claudia Wjotte Franz von der Ludwig-Galerie Saarlouis.
Zum Beispiel in Saarlouis sind die Fenster von ihm, St. Ludwig, dann hat er das Portal St. Johann in Saarbrücken gestaltet, von der Basilika, er ist in Neunkirchen, in Püttlingen die Altargestaltung von St. Sebastian, auch bis hin zu dem Osterleuchter im Dom in Trier.
In der Galerie Ludwig hingegen hat man sich auf seine Zeichnungen, Drucke und Gemälde konzentriert und besonders die Anfänge seines künstlerischen Werks in den Fokus genommen.
Ja, anlässlich des 90. Geburtstages wollte ich zunächst einmal frühe Arbeiten zeigen, weil wir dort auch sein Talent entdecken können. Und gerade in den Frühwerken ist so sein zeichnerisches Talent auf hervorragende Art und Weise zu entdecken. Und beginnend von den Frühwerken zeigen wir durch die Jahrzehnte bis letztendlich so 2005 Werke seines künstlerischen Schaffens. Und es ist auch zu entdecken, dass sich verschiedene Themen wie ein roter Faden durch sein Werk zieht.
Nämlich Themen aus der Antike sowie religiöse Sujets.
Wir stehen ja hier vor Bildern von dem wiedergefundenen Vater, so bezeichnet er selbst die biblische Geschichte des verlorenen Sohnes. Und mit dieser Thematik hat er sich über Jahrzehnte beschäftigt.
Da stehen wir jetzt nämlich vor 3 Versionen sozusagen. Das erste, das jüngste, wie ich finde auch das beste, Es erinnert ein bisschen an Ernst Barlach.
Ja, eindeutig. Er ist natürlich auch beeindruckt gewesen von der Kunst seiner Zeit in den 50er Jahren.
Und da haben Sie daneben gesetzt, dann spätere Werke. Also beim ersten erkennt man noch sehr genau, dass es dasselbe Thema ist, aber diesmal in Aquarell, ne?
Ja, also einmal also hat er Technik gewechselt, ist verwischter. Es ist 1980 entstanden. Er hat ja auch zahlreiche Reisen nach Italien unternommen, ist sehr stark von der italienischen Renaissance und Barock beeinflusst worden. Das schlägt sich dann auch in den späteren Bildern nieder.
Dass sich Ernst Alt so explizit religiöse und biblische Themen vorgenommen hat, mag in seiner Vita liegen. Katholisch erzogen sollte er eigentlich Priester werden. Im Kloster Benedikt Beuern begann er eine Priesterausbildung.
Und er hat dann gemerkt, das ist nicht sein Weg und ist zunächst mal nach Italien abgehauen. Mhm. Und als er zurückkam, da war für ihn klar, er wollte Künstler werden. Und dann hatte er das Glück, dass er zahlreiche Aufträge vom Bistum Trier in der ersten Linie erhalten hatte, um in Kirchen Altargestaltungen, Fensterbilder, ja, verschiedenste Dinge im sakralen Raum zu gestalten.
Gleichzeitig lebte er seine Homosexualität offen aus, war in der Friedensbewegung aktiv und protestierte gegen Atomkraft in Kattenau. Ein katholischer Revoluzer also, der dennoch die Kirchen im Saarland künstlerisch gestaltet und geprägt hat.
Ernst Alt, Wanderer zwischen den Welten, zwischen Inferno und Ekstase, so heißt die Ausstellung, mit den Werken des Künstlers in der Ludwig-Galerie in Saarlouis noch bis zum 1. Juni zu sehen.